Willkommen zur neuen Folge von Kompass, dem Politik-Talk mit Michael Vasiliades, dem Vorsitzenden der IGBCE und einem weiteren Gast aus Wirtschaft und Politik. Mein Name ist Lea Karasch. Ich werde euch heute hier durch den Podcast führen und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Das Thema ist heute auf der Straße gegen rechts und nun. Was folgt den Demonstrationen für Demokratie und Vielfalt? Und wie gesagt, ich begrüße ganz herzlich Michael Vasiliades, seit 2009 Vorsitzender IG Bergbau Chemie Energie und seit 2012 Präsident des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaft. Herzlich willkommen, Michael. Und ich begrüße ganz herzlich Jochen Kopelke, Polizeioberrat und seit 22 Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei mit mehr als 200.000 Mitgliedern, die größte Polizeigewerkschaft weltweit. Herzlich willkommen, Jochen.
Hallo, moin, moin.
Ja, und wir wollen uns heute über die Demonstrationen für Demokratie und Vielfalt unterhalten. Das habt ihr ja alle mitbekommen. In den letzten Wochen war ja wirklich viel los auf den Straßen. Und man muss es ja wirklich mal sagen, Deutschland hat ja solche Massenkundgebungen wie in den letzten Wochen gegen rechts schon ganz lange nicht mehr erlebt. Und da sind wirklich auf ganz vielen Veranstaltungen Millionen von Bürgerinnen und Bürgern zusammengekommen. Hat sich da so eine neue Demokratiebewegung Bahn gebrochen, Michael?
Ja, ich glaube, unsere Demokratie ist stabiler, als das so landläufig und natürlich auch in den extremen Ereignissen, die wir dann auch natürlich gesehen haben, dokumentiert. Das heißt, es gibt ja, das war ja immer so ein bisschen die Unterstellung, es gibt sozusagen die schweigende Mehrheit. Und ich glaube, ein Großteil von denen ist dann auch dann auf die Straße gegangen, weil dann auch die Bedrohung der Demokratie und das, was sozusagen Initialzündung war, nach einer langen Zeit auch von Provokationen von Extremisten, dann sozusagen den Tropfen gebracht hat, die Empörung auch, sagen wir mal, einen gewissen Punkt erreicht hat. Das heißt ja nicht, dass es nicht vorher schon auch diesen Blickwinkel gab. Aber er hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass man sich bewegt hat. Das ist jetzt passiert und das ist extrem wichtig, dass es passiert ist. Nicht nur als Zeichen den Extremisten gegenüber, sondern auch als Selbstvergewisserung, dass man nicht alleine ist, am Gartenzaun, im Verein, wenn man vielleicht auch von Leuten, die eben eher extremes Gedankengut haben, angesprochen wird. Da ist ja ganz wichtig, dass die Mehrheit auch sich erlebt. Und ich war selbst auf ein paar dieser Demos. Das war schon gut und schön.
Wir kommen nachher auch noch mal zur Rolle der AfD, weil es gab ja zum Beispiel auch große Demonstrationen, als Pegida relativ stark war. Da gab es ja so ein paar Parallelen, aber AfD ist ja schon noch mal speziell. Da kommen wir gleich noch mal zu. Ich würde dich, Jochen, auch noch mal fragen. Ihr habt ja als Polizei diese Demonstrationen begleitet natürlich, die ja friedlich waren im Großen und Ganzen. Wie haben die Beamtinnen und Beamten das denn wahrgenommen, diese Demonstrationen, deine Kolleginnen und Kollegen?
Ja, die Straße ist ja unsere Arbeitsstätte als Polizistinnen und Polizisten. Auf der Straße arbeiten wir. Wir kommen also mit vielen Menschen in Kontakt. Und die Straße ist auch das Arbeitsumfeld der Gewerkschaft der Polizei, wenn wir selbst Tarifverhandlungen, Protestgeschehen, Demonstrationen ausüben. Diese großen Proteste, diese großen Kundgebungen, die waren einzigartig. Wir haben in Deutschland grundsätzlich schon eine Entwicklung des Protestgeschehens. Immer mehr wird die Straße genutzt für Demonstrationen, für Protest gegen politische Entscheidungen und. Aber das, was wir erlebt haben jetzt in den Demokratieveranstaltungen, das war einzigartig. Wir haben also erlebt ganz friedlichen Protest mit absolut klaren Botschaften gegen Nazis, gegen Rechts, gegen Intoleranz. Und das Bild der Versammlungsteilnehmer und Teilnehmer war bunter denn je. Da waren Kinder, da waren Mütter, Frauen, Berufstätige. Alle sind zusammengekommen, weil sie erkennen den Ernst der Lage. Es geht um die Demokratie. Also blieb für die Polizei ganz wenig übrig. Wir haben Verkehrslenkung, Leitung gemacht. Und das muss man natürlich auch sagen, durch diese Größe, durch die Dimensionen, die da in Hamburg, in anderen Großstädten alle entstanden sind, war natürlich klar, dass wir dadurch natürlich ein Einsatzaufkommen haben, weil die Masse an Menschen natürlich sicher hingebracht und sozusagen zurückgebracht werden musste. Aber das ist nicht vergleichbar zu Versammlungsgeschehen, die wir sonst im Alltag erleben. Das ist schon besonders und gewerkschaftlich kann ich nur sagen, das war eine tolle Versammlung, tolles Protestgeschehen, war selbst auch dabei und das brauchen wir weiter.
Du hast gerade angesprochen, den Ernst der Lage. Und ich würde gerne, weil man ja schon merkt, die Demonstrationen waren alle sehr erfolgreich. Aber wenn man jetzt nochmal zum Beispiel auf die AfD schaut, eine rechtspopulistische Partei, dem Erfolg der AfD hat das ja nun nichts angetan, diese Demonstration, scheinbar bisher. Das heißt, die Zustimmungswerte sind gleich geblieben, konstant geblieben, in manchen Bundesländern in den Umfragen ja vielleicht sogar gestiegen. Wir haben ja dieses Jahr auch noch 3 Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Da gucken wir natürlich auch alle interessiert hin. Vielleicht könnt ihr beide mal eine Einschätzung geben. Habt ihr das Gefühl, das Land ist irgendwie da wirklich gespalten? Auf der einen Seite die Menschen, die jetzt für Demokratie und Vielfalt auf die Straße gehen, und auf der anderen Seite die Wählerinnen und Wähler, die sagen, nee, auf die etablierten Parteien, da habe ich keine Lust mehr, ich wähle jetzt lieber die AfD. Michael.
Naja gut, dass die Gesellschaft, sagen wir mal, in einer Unsicherheit und Unruhe ist, das ist ja offenkundig. Und natürlich liegt das jetzt an vielen großen Entwicklungen wie Krieg in Europa, wie neue geopolitische Lage. Das klingt ja immer so ein bisschen wissenschaftlich, aber in Wirklichkeit ist das eine Bedrohung. Und das spüren die Menschen auch. Und dann geht es natürlich auch bei Inflation und vielen Dingen, also bei den Sachthemen, darum, dass die Menschen verunsichert sind. Und das ist jetzt erstmal, da würde ich mal den sachlichen Teil nennen. Dafür gibt es ja auch Gründe, wenn die Inflation steigt und man selber irgendwie nicht mehr zurechtkommt, wenn irgendwie der Eindruck entsteht, alle reden vom Wohnungsbau, dann passiert da nicht. Also Sachthemen, wo man sagen kann, also wir müssen diese Gesellschaft modernisieren, aber wir müssen das auch sozial gerecht und fair machen. Da gibt es wirklich auch Grund zu streiten unter den Parteien, wie man das macht und wie man da hinkommt. Die AfD haben wir ja nicht wegen dem Namen zu Rechten gemacht, wie sie sich gerne darstellt. Die versucht sich immer als Opfer darzustellen, sondern sie haben sich selber dazu gemacht. Sie haben selber in ihrem Spektrum nachgewiesenermaßen Rechtsextremisten, das ist sozusagen belegt, und sie spielen mit diesem Thema. Sie grenzen sich nicht klar ab und sie spielen mit Nazi-Begriffen, sie spielen mit solchen Bildern, sie treffen sich in Potsdam, um Deportationsfantasien auszuleben. Ich meine, das haben wir ja nicht erfunden, sondern sie begeben sich in diesen Raum, in dem sie ganz klar sagen, das ist ja nicht nur ein Politikstreit, sondern ist ein Angriff auf den Parlamentarismus, ist ein Angriff auf die Institutionen der Demokratie. Und sie sagen ja mal mehr, mal weniger offen. Natürlich gibt es immer wieder Rücknahmen und immer wieder ein Spiel mit den Worten, aber sie sagen ja relativ offen, so ähnlich wie wir es auch in anderen Ländern gesehen haben, bei den Populisten, das muss ja alles weg. Von der Pressefreiheit bis zu Sachthemen. So, das heißt, sie haben sich selber in das rechte Spektrum gegeben. Und die Frage ist natürlich, warum öffnen sich viele Menschen diesem Rechten? Was ist sozusagen der Motor? Und ich glaube, der Motor für viele ist ein gefühltes Unrechtsempfinden. Ob das immer real ist, sei dahingestellt. Und das wird hier auch bedient. Ich würde aber mit Blick auf diese Umfragen natürlich noch mal eins in den Blickfeld rücken. Die größte Gruppe, über die wir reden, sind Nichtwähler. Jetzt können auch Nichtwähler natürlich tendenziell rechts sein, das ist ja klar. Aber ich glaube, dass das Desinteresse an Politik die größte Gefährdung für die Demokratie ist. Das heißt, die Demos, um da nochmal anzuknüpfen, haben natürlich auch vielen gezeigt, Moment mal, da bewegt sich wieder was, da kann man was machen und man kann sich aktivieren. Also das rechte Spektrum, vor allen Dingen das Rechtsextreme, das muss man auch so klar benennen. Die versuchen immer so ein bisschen, sich sozusagen selber wieder unschuldig zu machen. Das, was sie da treiben, ist rechtsextrem mit ein paar Ausprägungen. Das, was sie anbieten, ist kein Angebot für die breite Masse. Wer das lesen will, der kann das lesen, was dort gesagt wird. Zu Rente, zu Sozialpolitik, zu Wirtschaftspolitik und so weiter. Ist ziemlich hanebüchen. Irgendwie schaffen die es im Moment noch, ohne Sachbezug mit ihrer Kritik sozusagen Zustimmung zu generieren. Ich glaube aber, dass man mit so einer Gesellschaft in den Dialog gehen kann und das auch verändern kann.
Ja, insbesondere am Wahltag, ne? Also ich gehe fest davon aus, dass die Umfragewerte, die gerade entstehen, auch abgebildet werden, auch insbesondere wahrscheinlich von der AfD genutzt werden, um einen Hype darzustellen, dass der Hype gar nicht da ist. Das eine sind Umfragen, das andere ist, kurz vor der Wahl, am Wahltag, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und wer sich die Mühe macht, und das muss man, in die Wahlprogramme und in die Grundsatzprogramme zu gucken, der sieht, dass die AfD an keiner Stelle tatsächlich gute Antworten auf die tatsächlich drängenden Fragen hat. Das sehen wir im Polizeiberuf genauso. Das sehen wir in der Beamten- und in der Tarifwelt. Da gibt es keine Antworten. Das ist voll mit Ressentiments, mit entsprechenden Diffamierungen und mit Schubladendenken, was in der heutigen Welt einfach überhaupt nicht zielführend ist und auch nichts Gutes ist. Keine moralischen und Wertevorstellungen bringen da irgendwie tatsächlich Halt. Und deswegen glaube ich, dass der Wahltag ein ganz anderes Erwachen für viele der AfD ermöglicht. Und die Fantasien, die da umschwirren, die auch in Teilen an dieser Wannsee-Konferenz entstanden sind, die sind ja so perfide und widerlich. Deswegen ist es richtig, dass die Gesellschaft in Deutschland die bunte Antworten findet und sich eben stark macht, breit macht und da auch verdrängt, was es auch wieder gilt, klein zu halten. Da bin ich total guter Dinge.
Etwas, was vielleicht noch, das ist mir gerade noch mal in den Kopf gekommen, als du gesprochen hast, Jochen. Die andere Seite ist natürlich, bieten alle anderen eigentlich Programme, die die Verunsicherung, die Fragen der Menschen adressieren. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also ab und zu ist es natürlich auch so, dass der Eindruck richtig ist, dass es auch leicht für sie ist, sozusagen immer wieder da reinzugehen. Nun sind diese Probleme fundamental. Und nun kann man nicht mit Fundamentalität die Leute noch mehr verunsichern, aber sie sind ja schon mal, ich will mal ein Beispiel nennen, Sicherheitspolitik. Wir stehen hier mit dem Vorsitzenden der GdP. Sicherheitspolitik hat ja innenpolitische Dimensionen, hat cyberpolitische, hat militärische. Eine ganze Zeit lang haben wir beim Militärischen, das kann man jetzt sehen, das ist ja nicht die letzten 4 Wochen entstanden, haben wir eigentlich dieses Thema auch in den Budgets weggeschoben. Deswegen ist ja unsere Bundeswehr vielleicht gar nicht so schlecht, wie sie immer tun, aber jedenfalls auch nicht super fit. Das ist ja offensichtlich. Das gilt aber auch für viele, kannst du besser sagen als ich, aber meine Wahrnehmung ist, für viele innenpolitische Sicherheitsfragen, wo wir uns einfach entscheiden müssen, wenn die Lage sich verändert hat, müssen wir darüber reden, wie können wir die Sicherheit organisieren. Da gibt es aber auch ein Riesenspektakel an Diskussionen. Man muss dann einfach vom Fleck kommen. Und so geht das auch in der Sozialpolitik und vielen, vielen Dingen. Wohnungsbaupolitik, habe ich gesagt. Und wenn man mal als Gewerkschafter das Thema betrachtet, die Inflation ist ja, das Problem ist ja nicht die Inflation von Luxusuhren oder Kaviar. Das ist Wohnen, das ist Mobilität, das ist Wärme und also Energie und das ist Ernährung. So, wenn die Sachen unter so einer extremen Inflation leiden, ja, da muss man da was machen. Darüber redet die AfD aber gar nicht, nennenswert. Die reden über irgendwelche Zuwanderer, die anscheinend sozusagen für all das verantwortlich sein müssen. Das ist ein ganz anderes Thema. Und deshalb an die anderen Parteien ist natürlich genau diese Adresse zu setzen. Diese grundlegenden Dinge kommen an erster Stelle. Danach kommen, also Sicherheit zähle ich dazu, das Fünfte. Die Leute müssen sicher sein, die müssen wohnen können, die müssen ihre Kinder in die Schule bringen können. Diese ganzen Grundbedarfe sind Number One. Dann kann man auf die Idee kommen, sozusagen anspruchsvolle Veränderungsprozesse weiterzudenken. Und dann kann man auf die Idee kommen, noch irgendwelche, sagen wir mal, Nice-to-Have-Sachen zu machen. Und diese Kette wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist schon eine gute Idee.
Aber Michael, wir haben die im Blick. Erinnerst du dich dran, dass wir im Bundeskanzleramt saßen, in der konzertierten Aktion mit der Bundesregierung, mit den Arbeitgebern und wir als Gewerkschaften, DGB, mit Jasmin und in unserer Riege und saßen und haben den heißen Herbst verhindert. Wir haben durch die Darstellung der Probleme unserer Mitglieder bewirkt, dass die Bundesregierung und die Arbeitgeber einen gemeinsamen Plan zur Reduzierung der Kosten im Energiebereich erzielt haben. Alle haben herbeigeredet, es gibt heftige Proteste auf der Straße, Existenzen sind in Gefahr und es wird Ausschreitungen geben. All das ist in der damaligen Herbstphase nicht entstanden, weil viele an einem Tisch saßen, eine gemeinsame Antwort gefunden haben. Und das ist doch genau das, was wir jetzt auch erleben. Wir sehen, gerade im Umgang mit der AfD und den rechtsradikalen, rechtspopulistischen Positionen, die sie haben, je mehr an einen Tisch kommen und dieselbe Haltung und dieselbe Meinung und einen Kompromiss finden, desto lösbarer wird es. Und das wird auch mit Blick auf die Landtagswahlen so sein. Ja. Weil jetzt mehr Akteure am Tisch sitzen. guckt euch an, welche Verbände sich klar gegen die AfD positionieren. Die GdP hat nun Vereinbarkeitsbeschluss, aber jetzt kommen auch andere und sagen, nicht mit uns, ihr nicht bei uns, weil das menschenverachtende Politik ist, menschenverachtendes Gedankengut im 21. Jahrhundert in Europa. Insofern bin ich da guter Dinge, auch gerade mit Blick auf unsere Mitgliedschaftsentwicklung und die Diskurse, die wir innerhalb führen. Ne?
Ja, also absolut. Guter Punkt nochmal, diese Geschichte, dass wir das angesteuert haben und dann gelöst haben mit dieser Gas- und Strompreisbremse. Ich selber war ja da drin und am Anfang dieser Kommission, ich war ja einer der Vorsitzenden, war da totales, sagen wir mal, Durcheinander. Also alle haben da ihre Positionen so rum eingebracht, war also ein ziemliches Heckmeck. Und dann dauerte etwas, aber dann kam eine Ernsthaftigkeit da rein. Die da saßen, waren ja jetzt nicht alle verrückt, sondern waren halt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und dann haben die hinterm Komma ihre Spezialargumentationen gehabt. Aber am Ende ist es gelungen. So ist unsere Gesellschaft. Das ist nicht immer der Durchschnitt, der dabei rauskommt. Es ist nach mühsamen Gesprächen das, was geht und was sinnvoll ist. Da kann man sich immer noch mehr wünschen. Ich hätte mir auch gewünscht, das war ja ein langes Thema, mussten nicht unbedingt die Reichen auch die Gaspreisbremse kriegen, konnten wir nicht umsetzen, weil es technisch nicht ging. Was soll man da lange rumlamentieren? Da muss man dann das Hauptziel im Blick haben. Das Hauptziel war, 98% der Menschen haben die Gaspreisbremse gebraucht und gekriegt. Und das zeigt, in dieser Gesellschaft steckt Stärke. Also wir haben jetzt echt Druck und wir haben auch, sagen wir mal, eine schwierige Situation, aber wir können auch was. Und wir haben auch was. Ja, ich weiß, der Zug fährt nicht und das ist alles nicht schön und das muss man auch kritisieren. Aber so zu tun, als sei dieses Land kurz vorm Abriss, ja, überschwemmt von Flüchtlingen, sozusagen nicht mehr kontrollierbar, das ist ja so ein Bild, das da auch aufgebaut ist, das ist kompletter Unsinn. Und wirklich wieder herzuschauen und sagen, es gibt genug zu kritisieren, lass uns mal die Verhältnisse rücken, lass uns Gerechtigkeit schaffen, damit dieses Gefühl, man ist irgendwie benachteiligt, wegkommt. Und ja, dann hier und dort müssen wir auch was korrigieren, das ist klar. Also ich sag mal, nehmen wir mal diese Rentendebatte. Es gibt ein Finanzierungsthema in der Rente. Na klar, das ist diese immer wieder zelebrierte Debatte um die Generationen, die auseinanderfallen. Das stimmt, die Finanzierung. Aber die tun so, als wenn ein Durchschnittsrentner in Saus und Braus leben würde. Also das Finanzierungsproblem auf der linken Seite passt nicht zu realen Renten auf der rechten Seite. Das sind ja zwei verschiedene Probleme. Das heißt, ich bestreite überhaupt nicht das Finanzierungsproblem. Ich bestreite aber genauso wenig, dass ein Rentner mit Durchschnittsrente 1530 Euro bei der Kostenlage in deutschen Städten nicht gut zurechtkommt. Das sind doch beides sachliche Themen. Und nochmal zurück zur AfD bzw. zu den Rechtspopulisten. Das interessiert die überhaupt nicht. Also es gibt dazu kein Angebot. Das interessiert die nicht.
Ich würde gerne noch mal so den Blick ein bisschen auf die betriebliche Ebene lenken. Wir kommen auch nachher noch mal zur Europawahl, aber ich würde jetzt gerne mal das ein bisschen runterbrechen. Wie nimmst du das denn in der Industrie, bei den Industriebeschäftigten wahr, die Diskussion? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, anscheinend sind da ja so ein bisschen auch, bilden sich vielleicht Lager. Ist das in den Betrieben auch so oder nimmst du das nicht so wahr?
Ja, also sagen wir mal so, es gibt natürlich jetzt jenseits der Frage, ob die Leute AfD unterstützen, gibt es so ein bisschen eine Genervtheit und finde ich auch nicht unberechtigt, das Bild des dauernden Gezänks und des nicht mehr sachlichen Umgehens. Der Ampel oder das habe ich jetzt nicht gesagt, das ist in der Ampel, aber ich kann jetzt auch nicht erkennen, dass, sagen wir mal, die Opposition in Form von CDU und die Linkspartei hat sich ja quasi aufgelöst, dass die jetzt da einen nennenswerten Beitrag zu leisten würde. Die sind irgendwie auch nicht so, dass man sagen könnte, wow, das haut einen jetzt um. Das heißt, da ist auch wirklich, sagen wir mal, Leute, die ich jetzt repräsentiere und du erst recht, die sind Vernunft gewohnt, die sind Sachbezug gewohnt. Die gehen da zur Arbeit und müssen in der Chemie mit Sicherheit umgehen, mit sozusagen ernsthaften Themen und schütteln dann hier und dort schon mal den Kopf über diese Formen. Deswegen sind die aber nicht alle natürlich auf der anderen Seite. Was man so ein bisschen erleben kann, ist, dass es so ein bisschen eine Müdigkeit gibt, der Leute sich den politischen Themen anzuhören. Da sagen sie schon mal, ey, muss ich jetzt hier nicht im Betrieb sein und so. Das nutzen die Rechten natürlich und gehen da rein, hier politikfreier Raum, was natürlich Unsinn ist. Und da ist extrem wichtig, das haben wir jetzt ja auch gemacht mit unseren Arbeitgebern, dass wir da gemeinsam klare Kante zeigen. Und zwar nicht gegen die AfD, sondern gegen, sagen wir mal, Versuche, Weltoffenheit in internationalen Unternehmen, Solidarität in Belegschaften, die wir haben, sozusagen vom Grundsatz her in der Ordnung zu halten. Die IGBCE hat Mitglieder aus 99 Nationen. Ja, ich meine, wie absurd ist das, sozusagen so eine Deutschstümmelei daraus zu machen? Das gibt es auch in den Betrieben nicht. Und da ist wichtig, dass es geht gar nicht um Parteipolitik, es geht um Werte und Grundsätze. Ein Betrieb ist ein Ort der Solidarität, der Arbeit, der sozusagen Kollegialität, und dafür muss man auch sorgen. Und dann kann man als Organisation, als Gewerkschaft natürlich die Mitglieder bespielen und auch informieren. Das tun wir dann auch.
Wie nimmst du das bei euch in den Dienststellen wahr, die Atmosphäre oder auch?
Bei uns ist das ein bisschen anders. Das hat was damit zu tun. Bei uns in den Dienststellen, auf dem Streifenwagen, in den Gruppenwagen, beim Protestgeschehen oder auf dem Küstenboot, wir führen durchaus nochmal andere Diskussionen. Die Realität des Polizeiberufs ist schon eine bittere. Also die Gewerkschaft der Polizei berichtet ja regelmäßig über den Anstieg an Gewalt auf der Straße oder im Einsatzgeschehen, aber insbesondere auch an den ungleich verteilten Besoldungsstrukturen, an der Bezahlung. Wir machen dieselbe Arbeit und werden von Land zu Land, je nachdem wie reich oder arm es ist, unterschiedlich bezahlt. Wir haben katastrophale Tarifzustände und kriegen keine Expertinnen und Experten für den IT-Bereich, weil wir unfassbar schlecht bezahlen in diesen Strukturen des föderalen. Insofern ist unsere Diskussion eine andere. Was erleben wir auf der Straße? Auf der Straße erleben wir eine Verrohung. Auf der Straße erleben wir nicht zwingend die politische Auseinandersetzung mit links, rechts und so weiter. Schon im Demonstrationsgeschehen, aber nicht im Alltag. Und im Alltag sind wir eben nicht dominiert von, was tun Geflüchtete, was tun Deutsche, was tun Europäer, sondern der Alltag bei uns ist geprägt von unfassbar viel Arbeit. Also Einsätze abarbeiten, alle rechtlichen Bestimmungen einhalten, die Strafprozessordnung, die unterscheidet schon, ob man ein EU-Bürger oder ein Ausländer ist. Das hat was mit den strafprozessuellen Maßnahmen zu tun. Deswegen sprechen wir auch über die Frage von Geflüchteten, über die Frage vom Aufenthaltsstatus, aber aus einer rein sachlichen Perspektive. Michael hat das eben schon gesagt, wir sind da sehr sachorientiert. Und daraus ergibt sich bei uns ein Realitätsbild, was in Teilen echt anstrengend ist, weil wir richtig viel Arbeit haben. Wir haben eine hohe Kriminalität in bestimmten Ballungsgebieten. Wir haben eine bestimmte Entwicklung im Bereich der organisierten Kriminalität. Geld durch Kriminalität verdienen ist leicht und das lockt die Menschen. Also wir haben viel Arbeit. Bei uns wird in den Dienststellen nicht gesprochen, was hat die AfD gesagt, was hat die SPD gesagt. Bei uns wird gesprochen, wie viel Geld kriege ich denn, wenn ich sonntags nachts um 23 Uhr zur nächsten Einsatzlage fahre. Das sind Centbeträge. Wir werfen eher den Blick in Richtung, wie ist das denn in der Wirtschaft? Ist die Wirtschaft gerade interessant für mich als jemand aus dem Sicherheitsbereich? Das sind die Debatten. Und wir führen auch nicht die Debatten Strafverschärfung, höhere Strafen. Wir sind gebildete Polizistinnen und Polizisten, die wissen, dass unser Staatssystem und Rechtssystem auf Resozialisierung aufgebaut ist, weil das einen Effekt im Verhalten von Menschen bewirkt und eben nicht wie in den USA die Todesstrafe und so weiter. Es funktioniert nicht. Und vor dem Hintergrund führen wir gerade andere Debatten. Was uns aber natürlich auffällt, ist, wie sehr uns die AfD und Nazis beschäftigen. Die Verfassungsschutzbehörden, Bundesverfassungsschutz oder aber auch im Protestgeschehen, wenn wir einen Protest auf der Straße haben, gibt es sofort Konfrontations- und Gewalt und Eskalation. Das beschäftigt uns und wir sehen da absolut die Politik in der Pflicht, also Menschen, die sich politisch aktiv einbringen, müssen Verantwortung für Polizei und Sicherheit übernehmen. Sicherheit war nie immer der Stellenwert, immer nur, wenn was Schlimmes passiert ist. Und jetzt verlangen die Menschen, die in Deutschland leben, nach viel mehr Sicherheit. Also kämpfen wir als Gewerkschaft der Polizei für mehr Etat, mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen. Und deswegen haben wir auch einen unfassbaren Zulauf in der Gewerkschaft der Polizei, in der Mitgliedschaft. Aber nicht, weil die AfD Menschen zu uns treibt, sondern weil wir eine Gewerkschaft sind, die an Sachthemen im politischen Raum und im ministeriellen Raum erfolgreich sind.
Vielleicht noch mal einen Satz, weil uns hören ja eine Menge Leute zu und es gibt ja dann einen Eindruck oder einen Klassiker, der dann auch gerne kommt. Deswegen will ich das klarstellen, damit das einmal ausgesprochen ist. Die AfD ist ja sozusagen die Partei und der parlamentarische Arm eines Spektrums, eines rechten, rechtsextremen Spektrums, das natürlich noch andere Stilblüten hat. Ich will aber ja eindeutig sagen, für uns, und das gilt mit Sicherheit für die GdP auch, ich habe eingangs immer von Extremismus gesprochen. Da waren wir noch nicht bei der AfD. Und das will ich hier nochmal sagen, das gilt für mich bei Links- und bei Rechtsextremismus. Also das, was wir gerade erlebt haben in Berlin, dass irgendwelche RAF-Sympathisanten sozusagen ihr natürlich Protestmöglichkeit wahrnehmen, aber der Inhalt, der dahinter steckt, sozusagen selbst die Terroristen in irgendeiner Weise zu thematisieren oder was wir erlebt haben an vielen anderen Stellen, wo es extreme Gewalt gab, Hamburg und andere Dinge. Also das ist beides Extremismus, die darauf zielt, dezustabilisieren. Das ist nicht das gleiche, Links- und Rechtsextremismus. Aber es hat die gleiche Ebene und die gleiche Bedeutung mit Blick auf die Frage, wie muss Demokratie darauf reagieren. Inhaltlich sind es zwei verschiedene Dinge. Aber beide hat die gleiche Wirkung, wenn es um Destabilisierung geht. Und deshalb der Vorwurf, den ja dann die AfD gerne wiederkäut, unter Motto, wir haben drei Rechtsradikale und wir haben aber zwei Linksradikale gesehen oder umgekehrt. Das ist doch kompletter Humbug. Der entscheidende Punkt ist, der Kern der Demokratie, das ist unsere Demokratie. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben diese Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg mit ausgestaltet. Der Parlamentarismus ist die eine Sache, aber Demokratie ist für uns Mitbestimmung, ist für uns Betriebsräte haben, ist Rechte haben, ist auch Rechte haben übrigens gegenüber der Polizei und dem Staat, ist Rechtsstaat im weiteren Sinne, ist Vereinsrecht zu haben, indem man nicht einfach irgendwelche Vereine, die einem nicht gefallen, per se verbieten kann. Also Demokratie ist Recht, Demokratie ist jedenfalls vom Leitbild einer Gerechtigkeit geprägt und vom Leitbild auch von Solidarität, so interpretieren wir es eben. Und deswegen ist das unsere Demokratie, also diejenigen, die in den Gewerkschaften auch dafür stehen. Und das ist die Leidenschaft. Es ist nicht einfach nur der Kampf gegen Andersdenkende. Das ist nicht mein Thema. Es gibt auch andere Andersdenkende als ich bin, aber im demokratischen Spektrum. Ja, also da gibt es reichlich von. Das ist auch wichtig, dass es das gibt, dass man streitet. Aber eigentlich ist die Frage, sind sie noch drin oder sind sie draußen aus dem eigentlich demokratisch zu nennenden Spektrum. Darum geht es. Und wenn sie draußen sind, dann haben wir eben auch eine wehrhafte Demokratie. Das steht in unserer Verfassung, weil wir das eben erlebt haben. Wenn man nicht wehrhaft genug ist, ist nicht gut. Wann dieser Punkt genau erreicht ist, ist natürlich rechtlich und auch politisch eine schwierige Sache. Da kann man nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt der Meinung, der gefällt mir nicht, sondern natürlich muss man darum kämpfen. Natürlich spielen die auch damit. Immer wieder rechts und links, das ist allerdings auch eine bewährte Praxis. Da muss man klar sein. Und die Indikationen, die wir haben, in vielen Ländern vom Verfassungsschutz auch bestätigt und an vielen anderen Dingen in Indikationen offenkundig, da muss man dann auch klar sein.
Ich würde gerne nochmal da anknüpfen, was du gesagt hast, nämlich die Bestandteile von Demokratie, und würde gerne nochmal zur Sozialpartnerschaft kommen, weil wir jetzt ja viel gesagt haben, was kann Politik eigentlich machen, aber es ist ja eigentlich auch immer so gewesen, dass Arbeitswelt, sowohl in der Industrie, aber auch der öffentliche Dienst, eigentlich auch so ein Motor für Vielfalt und Integration war, also Polizei, ein bestes Beispiel, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen verändert, oder meint ihr, dass das funktioniert immer noch gut in der, also die Rolle der Betriebsräte und Betriebsräte, der Personalräte und der Beschäftigten, dass es da so eine gelebte Vielfalt gibt, oder nehmt ihr da andere Diskussionen wahr?
Also ich muss mal sagen, wenn ich zurückblicke auf die letzten Betriebsratswahlen, da ist das eigentlich genau so wieder gewählt worden, wie wir das kennen. Also im Betrieb werden diejenigen gewählt, die Vertrauen genießen. Und die Belegschaften haben ein gutes Gespür dafür, wer das ist. Und in der Regel sind es auch die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und das ist stabil. Die Sozialpartnerschaft, das ist ja immer eine Frage, wie viel Struktur hat man wirklich um sich herum. Wenn man keine Tarifbindung hat, dann hat man auch keine Sozialpartnerschaft, weil das ist halt irgendwie so ein Zustand. Da, wo wir das haben, ist alles stabiler. Das heißt nicht, dass es da nicht Meinungsverschiedenheiten gibt. Natürlich gibt es auch da Leute, die eher rechten Angeboten folgen. Aber vom Grundsatz her ist das alles geordneter und stabiler. Vom Grundsatz her kann man sich an jemanden wenden. Man kann seine Fragen, man wird sozusagen informiert. Man kann die Dinge, wenn man möchte, finden. wenn man sie sucht. Auch die Arbeitgeber selber haben klare Positionierungen bei uns in der Branche an vielen Stellen, jetzt auch in Deutschland, wo sie klar sagen, also wir wollen jetzt hier keine Parteipolitik machen, aber das geht nicht. Und auch den Punkt überschreiten, sagen, so wie sich die AfD heute aufstellt, hat sie sich selber in diese Situation manövriert, dass sie nicht eine ganz normale Partei ist, sondern ein Arm einer eher rechtsextremen politischen Spektrum. Das haben viele gesagt. Andere sind ein bisschen zurückhaltend. Es gibt auch Unternehmer, wie wir wissen, die die AfD stützen, unterstützen und darin sogar aktiv sind. Natürlich gibt es das auch. In der Regel haben die dann aber keine funktionierende Sozialpartnerschaft, sonst wäre das schon Thema.
Und vor allen Dingen gibt es ja jetzt auch schon Untersuchungen, dass es zum Beispiel für Fachkräfte, die zuziehen wollen nach Deutschland, eher abschreckend ist, wenn sie merken, okay, die AfD ist hier so stark, deswegen sind die Arbeitgeber ja
ich meine, was mittlerweile... Soll, wie soll das gehen? Ich meine, ja. Die sagen, ich soll kein Fremder hinkommen und wir laden sie gleichzeitig ein. Ich meine, das ist doch klar, dass die sich fragen, meinen die das so und was bedeutet das für mich? Und insbesondere, das darf man nicht vergessen, ich bin kein Freund von so direkten 1:1 historischen Vergleichen. Aber wenn jemand von außen da drauf guckt und sagt, da ist in Deutschland eine Partei, die so ein Zeug erzählt, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ne? Und sagen, Moment mal, hat das möglicherweise diesen Bezug, das ist nicht irgendwas, sondern muss ich damit rechnen, dass ich irgendwann vielleicht, wenn ich dorthin gehe, Opfer werde? Das kann ich schon nachvollziehen, ja.
Ich meine, wenn sogar der Front National und Le Pen sich abgrenzen von der AfD, ist das ja sehr bezeichnend.
Das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir auch bei uns in der Gewerkschaft der Polizei, aber auch in den Dienststellen führen. Die Frage, was ist denn, wenn ein Faschist, ein Neonazi in eine Verantwortung kommt und über Vollzugspolizistinnen und Polizisten entscheiden darf und deren gesetzlichen Auftrag bestimmt wird. Ne? Polizeiarbeit ist Ländersache. Der Föderalismus ist an solchen Stellen durchaus sehr hilfreich. Es kann nicht, wie in Frankreich und in der Historie, ein Mensch eine Macht über einen Vollzugsapparat ergreifen und sagen, jetzt habe ich hier Leute, die für mich alles umsetzen, wie ich das will. Das geht im Föderalismus nicht. Nein, das ist gut. Von Nord nach Süd, von Ost nach West sind wir ganz unterschiedlich in den Polizeien und haben 16 Innenministerinnen, Innenminister und Bundesbehörden, die zwar sehr gut zusammenarbeiten, aber auf ganz viele unterschiedliche Formen gestützt sind, die dann sozusagen lenken und leiten. Das ist eine Diskussion bei uns. Und das ist auch etwas, warum wir den Föderalismus an der Stelle sehr schätzen. Es ist nicht möglich, von heute auf morgen eine Gleichschaltung und so ein Apparat und System zu erschaffen. Trotzdem ist natürlich für uns schon interessant zu sehen, was in den Betriebsbauern, also Personalratswahlen, für Themen eine Rolle spielen. Und es sind eben nicht die Themen, die im politischen Raum sind. Das sind Themen unserer Arbeitswelt, die dominieren. Dafür wird man gewählt, dass man sich einsetzt. Wer wird wie beteiligt bei Umsetzung, Dienststellenschließung, Zusammenlegung, Zukunftsprojekte, Reformen? Das ist das, wo unsere Belegschaft, wo die Dienststellen sagen, ich wähle jemanden, der sich für mich einsetzt, weil mein Streifenwagen 15 Jahre alt ist, weil mein Funkgerät kaputt ist und weil ich mit meinem privaten Telefon Unterstützung rufen muss. Und das ist also genau das, was wir auch brauchen. Dafür gibt es ja zum Glück dann auch uns in gewerkschaftlicher Rolle, die dann in den Personalräten vertreten sind. Und im Moment erringen wir überall die Mehrheiten. Das spricht auch für den Kurs der GdP.
Ich würde gerne da nochmal anschließen, Michael, weil du ja unlängst auch zu Mahnstreiks für Demokratie und Vielfalt aufgerufen hast und die richteten sich an Arbeitgeber und Beschäftigte, diese Aktionen. Vielleicht kannst du nochmal den Hintergrund erläutern und was du dir davon erwartest.
Gut, das eine ist natürlich ein Wortspiel, wo jetzt ausreichend Warnstreikaktivitäten unterwegs sind, wollten wir dann mahnen, dass für Demokratie und so weiter in den Betrieben was zu tun ist. Das ist das eine. Das zweite ist, richtete sich an die Betriebsparteien, geeignete Formen, die können ja auch unterschiedlich sein, zu finden, das Thema so zu positionieren, dass es auf der einen Seite nicht so eine Überbaudebatte ist, wo alle sagen, was soll ich denn jetzt damit, oder eine reine Parteipolitik, sondern die Frage von Vielfalt, Weltoffenheit, globaler Aufstellung in den Unternehmen, über die wir da reden, die ja fast alle global aktiv sind, nochmal transparent zu meiner Erinnerung zu und so eine Art, sagen wir mal, betriebliche Positionierung vorzunehmen, damit zumindest alle wissen, wie da die Werte sind. Wir machen auch nicht so übermäßige Überbauthemen, aber wir versuchen, das ist glaube ich bei euch auch so, klare Wertekontext zu vermitteln, damit derjenige, der, sagen wir mal, völlig anderer Meinung ist, kann ja sein, aber weiß, dass er dann die, sagen wir mal, die Minderheit repräsentiert. Und so ein Ort wie Betriebe, in denen wirklich viele Nationalitäten, unterschiedliche Leute, also alles an Heterogenität vorhanden ist, da muss man arbeiten können, da muss man sicher arbeiten können, da muss man sich nicht gemobbt fühlen oder sonst was. Das darf dort nicht hin, das darf auch sonst eigentlich nicht in die Gesellschaft, aber da darf es auf keinen Fall hin, dafür haben wir zu sorgen, ist für uns auch eine Aufgabe der betrieblichen Ordnung. Und deswegen müssen die, die dafür zuständig sind, sich darum kümmern.
Aber das darf man den Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt sagen. Michael hat das nicht nur in die Arbeitswelt adressiert, sondern auch bei uns in den DGB-Bundesvorstand.
Ja.
Und das ist natürlich, ja, will ich an dieser Stelle einfach noch sagen, das ist natürlich, wir sind da schon Teamplayer, ne, im DGB-Bundesvorstand. Michael ist da eine treibende und starke Kraft und du adressierst das ja auch an uns. Und das ist ja so, wenn wir in unseren Alltagsthemen gefangen sind mit den Herausforderungen. Es ist wichtig, dass es einen Motor gibt. In dem Feld bist du das. Insofern hast du ja nicht nur in die Arbeitswelt, sondern auch in unsere Gewerkschaftswelt das Thema klar positioniert mit einem klaren Auftrag, dem jetzt auch viele nachkommen. Ne? Das bereichert ungemein auch in unserer beider Zusammenarbeit. Ne?
Ja, und das ist übrigens auch gerade in dieser Zeit, wir haben ja jetzt gerade eine Menge auch gewerkschaftlicher Aktivität, da unterscheiden ja viele auch nicht mehr so richtig. Aber die DGB-Gewerkschaften haben natürlich ein Leitbild, wie man Gewerkschaftsarbeit versteht. Der Kern ist das, was du vorhin gesagt hast. Es muss tariflich in der Verteilung funktionieren, es muss in der Arbeitssicherheit, es muss in den Arbeitsbedingungen. All das ist natürlich Kernaufgabe und der Schutz auch unserer Leute vor Druck und Repression, dass sie gesund bleiben und so. Aber unser Leitbild in den DGB-Gewerkschaften ist, das meinte ich vorhin mit, das ist unsere Demokratie. Wir wollen natürlich auch, dass Politik sozial gemacht wird, weil wir wissen, nur mit Tarifpolitik kann man keine Wohnungen bauen. Nur mit Tarifpolitik läuft das möglicherweise in eine Richtung, das ist ja zum Teil AfD-Programm, wo nur die Unternehmen, Unternehmer und Reichen was abkriegen. Wir wollen das ausbalancieren. Und dazu braucht man auch eine politische Vorstellung. Und es gibt jetzt ein zunehmend auch sichtbaren Teil von Gewerkschaften, die nicht im DGB sind, das wissen viele gar nicht, die ein anderes Verständnis davon hat. Das ist Klientelpolitik. Klientel heißt, das ist jetzt erstmal ein anderes Modell. Ich habe eine Klientel, die bediene ich und alles andere ist mir erstmal egal, solange das nicht meine Mitglieder und eben zu der Kernklientel gehört. Und das klammert natürlich viel aus. Und das ist ein Wettbewerb, in dem wir stehen. Das kennt die GdP, aber das kennen wir jetzt auch an vielen anderen Stellen. Das ist aus meiner Sicht keine gute Entwicklung. Nun kann man sagen, Wettbewerb ist immer gut. In dem Feld geht es aber gar nicht um Wettbewerb zwischen zwei besseren Ideen, sondern eigentlich zersetzenden, wie wir jetzt hier und dort erleben können. Wir kommen ja gar nicht mehr raus aus der Frage, ich habe jetzt eine App gesehen, wo du gucken kannst, ob du irgendwann wieder mobil sein kannst.
Ja, aber bitteres Thema. Wir haben nämlich als DGB-Gewerkschaft 90 Jahre Gedenktag Erstürmung der Gewerkschaftsweise gehabt. Also ich sehe mal, in diesem Kontext AfD will ich auch nochmal recht deutlich benennen. Wir tun das auch, weil wir wissen, wie man in der Vergangenheit mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern umgegangen ist. Das vergessen wir nie. Und jetzt müsst ihr euch, wenn die Mitgliedszahlen im DGB, auch bei euch in der IGBC, bei uns in der GdB, die steigen und steigen. Wir kriegen immer mehr Funktionärinnen und Funktionäre. Das sind alles Menschen, die AfD hasst. Und die werden, ich will nicht in Erinnerung schwelgen, im Gegenteil, mahnen, da kommt Schlimmes auf uns zu. Deswegen braucht es uns auch in der Deutlichkeit und in der Stringenz. Und mir tut das als jemand, der neuer Bundesvorsitzender ist seit 22, gut, in eine Konstellation gekommen zu sein im DGB, wo erinnert wird an das, was schon mal war. Denn offensichtlich gibt es ja viele Menschen um uns herum, die gerade sehr im Vergessen der Geschichte stattfinden, weil sie sich da nicht dran erinnern wollen und absichtlich weggucken. Und das ist ja die große Bewegung, die wir jetzt gerade nicht mehr haben. Alle wissen, was die Vergangenheit der Republik oder des Nationalsozialismus war. Und deswegen gehen sie auf die Straße. Deswegen sagen sie, rote Grenze, rote Linie überschritten mit uns nicht. Und das machen wir auch schon seit ich in dieser Vorstandswelt bin und bin da total untergehakt in der Solidarität.
Ja, ganz interessant ist ja auch, wenn man sich mal anguckt, wir haben ja nicht nur in Deutschland so ein rechtspopulistisches Spektrum. Das ist ja an vielen Stellen in Europa. Es ist leider ja auch im Leitland der westlichen Demokratie in den USA ja offenkundig jetzt im Moment sehr populistisch unterwegs, wenn man an Trump denkt und so weiter. Das ist natürlich für viele von denjenigen, die so populistisch unterwegs sind, quasi der Freibrief. Wenn die das machen, machen wir das auch so. Was aber wichtig ist, es gibt so ein, vielleicht haben wir den auch jetzt erreicht, das werden wir sehen, aber es gibt ja auch zuversichtliche Punkte. In Polen haben die Polen das Ding umgedreht. Da war eine populistische, ich will das jetzt gar nicht vergleichen, AB, sondern eine populistische Regierung, die öffentliche Medien angegangen sind, die versucht hat, das Rechtssystem zu verändern, so ähnlich wie das auch in den USA da mit der Besetzung, das ein bisschen einfacher da, des Supreme Courts gelaufen ist. Also sozusagen diese Balance-Eckpunkte zwischen Gerichtsbarkeit und Exekutive zu verschieben. Und das hat eine Zeit lang getragen und dann war aber genug Widerstand da. Und das ist eben auch Demokratie. Man muss sozusagen am Ende um die Sache kämpfen, dann gibt es auch die Möglichkeit, das wieder zu drehen. Das ist nicht eine Automatik, die dahin läuft und sagt, jetzt haben wir die nächste Umfrage und jetzt ist eigentlich rutscht sozusagen die Lawine. Das ist Unsinn, das ist keine Lawine. Es ist eine Frage von Zuversicht, von politischer Überzeugung, natürlich auch medialer Qualität. Und es gibt viele, viele Kräfte, die das in diese Richtung bringen, auch die, sagen wir mal, das ist ja alles hundertmal diskutiert, Social Media, die Fake News. Ich meine, bei den ganz großen populistischen Dingen, da darf man sich ja nichts vormachen, spielen ganz große Nationen und Geheimdienste eine Rolle. Das ist ja nicht alles nur Selfmade-Gestalten, die irgendwie in Thüringen sitzen, sondern da sind größere Missbrauchsgestalten unterwegs. Das muss man sich bewusst machen. Und wer seine Freiheit liebt, und die Freiheit kann darin bestehen, so zu leben, wie man leben möchte und idealerweise auch kann, die Dinge zu tun, die einem wichtig sind, idealerweise, wenn man es kann, dazu muss man natürlich ordentliche Tarifpolitik und andere Dinge machen. Also das setze ich mal alles voraus. Aber im Kern ist die Frage, ob man sich unterordnen will unter ein Leitbild, das sozusagen am Ende Repression beinhaltet. Mhm. Und da haben die Polen gesagt, njet. Und das finde ich ein wichtiges Signal, so ähnlich wie unsere Demos.
Ich würde gerne am Ende, weil du das vorhin, Michael, angesprochen hast, dass es ja Unsicherheiten gibt bei den Bürgerinnen und Bürgern und dass es vielleicht auch Ungerechtigkeiten gibt, nochmal auf die Frage kommen, wenn man jetzt sich diese Demonstration anschaut für Demokratie und Vielfalt und Zusammenhalt. Was kann man denn konkret tun, um diese Pfeiler der Demokratie auch zu stärken? Also Gerechtigkeit hattest du ja vorhin schon angesprochen. Und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, welche Rolle Gewerkschaften dabei spielen können.
Ja, ich fange mal mit der Rolle der Gewerkschaften an. So verstehe ich zumindest unsere. Wir sind schon fast zum Notar geworden zwischen verschiedenen Bereichen. Also wir sind Gestaltungsfaktor in der Wirtschaft, haben da auch was zu sagen, können da was gestalten. Wir sind einigermaßen gehört in der Politik. Das muss man immer wieder penetrant machen. Wir können demonstrieren.
Wir bringen sogar die an einen Tisch, die nicht miteinander reden.
Genau, das ist fast therapeutisch. Ja. Also ich bin ja so eine Art Therapeut, ne? Auch so vom Typ. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Wir verbinden, sagen wir mal, Lager, die so ein bisschen Zentrifugalkräfte entwickelt haben, damit man zur Lösung kommt. Jetzt muss man einfach sagen, es gibt ein paar Entwicklungen, die sind älter. Die sind länger schon auf dem Weg. Die waren so ein bisschen verzerrt von 10 Jahren in den 10er-Jahren, wo es uns relativ gut ging. Relativ, nicht jedem, aber der gesamten Volkswirtschaft und so. Und dann haben wir auch Zeit verschwendet mit Debatten, die einfach Unsinn waren. Wir hätten längst investieren müssen in den Sicherheitsapparat, weil die Analyse da, wo das hinläuft, die ist schon älter. Wir hätten investieren müssen in den Wohnungsbau. Das hat jetzt nicht nur die Ampel verpennt, sondern die hat es ja thematisiert. Haben es nicht hingekriegt, aber die haben es wenigstens thematisiert. So, wir haben viele, viele andere Dinge, die muss ich jetzt nicht alle aufnehmen.
Die Schuldenbremse hätte man reformieren müssen.
Schuldenbremse und so. Das ist, wenn wir was besonders ernst nehmen und wenn wir uns ganz, ganz dolle sagen, das halten wir jetzt ein, schreiben wir es in die Verfassung. Ne? Das ist ja auch nicht zwingend logisch, aber bedeutet doch, wir brauchen jetzt ein gemeinsames Leitbild, wie man in echt komplizierten Themen in die Zukunft kommt. Ja, das ist auch der Klimaschutz. Natürlich, aber so zu tun, als wäre, und das ist so eine Priorisierung, die von der anderen Seite kommt, als wäre ohne das alles nichts, ist eben Unsinn. Weil wenn die Leute an ihren elementarsten Problemen gefordert sind, dann haben sie einfach nicht mehr die Kraft. Und deswegen, wenn man das alles will, muss man das ausbalancieren und irgendwie kausale Zentrierungen vorzunehmen, führt zu diesen Verzerrungen. Also Wohnungsbau muss auf den Weg kommen. Die Leute müssen irgendwo wohnen. Wir müssen diese Frage von Verteilungsthemen, du hast vorhin die die Gehälter da nochmal angesprochen. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein, dass wir super ausgebildete Polizisten, die echt so halb Rechtsanwalt, halb Vollzugsbeamte, sportlich, Nachtschicht, sozusagen mobil sein müssen. Also alles gleichzeitig, fit und kompetent und so weiter. Und dann bezahlen wir die nicht ordentlich. Das gibt's doch gar nicht. Und solche Dinge mal auf den Tisch zu legen, die kann man jetzt nicht so lösen, weil natürlich muss das auch finanziert werden, aber gibt es auch Ideen für. Aber sich zu verweigern und alle Kraft da reinzusetzen, was erlebe ich gerade, dass man das Gegenargument irgendwie zurechtschustert, ist doch kompletter Unsinn. Wir können doch nicht eine Transformation, die Milliarden verschlingt, sozusagen zu Lasten von Sozialstaat abarbeiten. Das ist ja eine der beiden großen Eckpunkte. Das ist doch kompletter Unsinn in dieser Situation. Und deshalb Finanzierungsfragen, Priorisierungsfragen und dann das Ding angehen. Ich glaube, dann beruhigt sich auch so eine gesellschaftliche Debatte wieder. Weil die Leute sehen, okay, es passiert was.
Jochen, du auch. Zur Rolle der Gewerkschaften. Und was?
Also erstmal den Gewerkschaften zuhören ist schon elementar. Wir erleben ja durchaus, Michael, dir würde das nicht anders gehen im politischen Raum, egal auf landes- oder bundespolitischer Ebene. Es gibt auch viele, die weghören, die das nicht hören wollen und die sich noch nicht mal mit unseren Vorschlägen auseinandersetzen. Warum machen sie das nicht? Weil sie wissen, dass es Arbeit bringt und dass es aber sich lohnt. Und die fahren aber eher einen populistischen Weg, weil es leichter ist, eine Überschrift in den sozialen Medien zu halten, als sich ernsthaft mit Problemen auseinandersetzen. Was meine ich damit? Wir haben genug Debatten über Strafverschärfungen geführt. Wir wissen aber alle, dass eine Strafverschärfung am Ende überhaupt nichts weiterbringt, weil wir eine unabhängige Justiz haben. Und die wissen sehr genau, wem sie in welcher Situation welche Strafe aufbürden. Das weiß die Justiz. Die hat nur ein Problem. Die brauchen 5 Jahre, bis der Fall mal bei ihnen ankommt, weil der Prozess dahin einfach katastrophal ist. Und deswegen sieht zum Beispiel die Bundesregierung, dass man den Pakt für den Rechtsstaat, man muss den Rechtsstaat stärken, Polizei und Justiz. Und was fehlt ist, ja, das Geld dafür. Und die Idee dahinter. Und das ist genau das, was Michael anspricht. Man muss sich mit den Akteuren an den Tisch setzen und sagen, wie füllt man diese Überschrift mit Leben? Pakt für den Rechtsstaat würde bedeuten, man stärkt die Gerichte, die Staatsanwaltschaften mit Personal, Digitalisierung und Zugängen, wo Bürgerinnen und Bürger einen leichteren Zugang mit ihren Anliegen zu diesen Stellen haben. Bei der Polizei das Gleiche. Wenn Sie bei der Polizei die Ermittlungsarbeit sehen, dann haben wir Vorgänge, da brauchen Sie für eine Handyauswertung 2 bis 3 Jahre, bis ein Mobiltelefon wegen eines Ermittlungsvorgangs ausgelesen wird. Jeder Mensch hat mittlerweile 2 oder 3 Telefone. Wir ersaufen in Beweisstücken, weil die Staatsanwaltschaften sagt, alles beschlagnahmen, auswerten, schaffen wir gar nicht. Also braucht es intelligente Lösungen, vielleicht mit KI, vielleicht mit Technik. Alles Dinge, die wir in den europäischen Nachbarstaaten sehen, die kommen zum Einsatz. In Deutschland nicht. Wir führen lieber Datenschutzdebatten und die Frage, an welchen Stellen darf der Staat was? Und die Polizei soll weiter mit Block und Stift den Verkehrsunfall aufnehmen, den nur die Versicherung interessiert, weil keiner verletzt ist. Und da hängen wir in einer merkwürdigen Situation, Theorie und Wirklichkeit. Und da haben wir als Gewerkschaft Antworten. Wir haben eine Gremienstruktur. Wir fragen junge Polizistinnen und Polizisten, was braucht man, um den Berufseinstieg zu finden? Wir haben eine absolut schlechte Bewerberlage. Wir haben dann auch noch bei den Bewerbern, bei den wenigen, nicht alle Stellen, die wir besetzen können, weil die Länder untereinander sich das abgreifen. Auch da haben wir Antworten gegeben, was dazu führt, mehr Interesse, andere Qualifikationen, nicht nur Abiturientinnen und Abiturienten für den Polizeiberuf, sondern Realschülerinnen, Realschüler, andere Qualifizierungsmaßnahmen, weil es einfach viele Fleißbienchen in der Polizei braucht und nicht nur Akademikerinnen und Akademiker. Also es gibt Antworten der Gewerkschaft und es gibt Formate, in denen das auch ausgetauscht wird, aber es fehlt zunehmend an denen, die umsetzen und handeln. Nicht, weil sie in Legislaturen denken, sondern weil die Komplexität da ist. Alles kostet Geld. Geld ist keins mehr da oder es ist genug da, wird nur anders verteilt. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir den Finger in die Wunde legen. Dafür sind wir ja auch manchmal auch nicht gerne gesehen in den politischen Räumen, in denen wir uns bewegen. Aber die Gewerkschaften, auch wir als GdP, wir haben die Antworten und wir haben die Lösung und wir schrecken auch nicht vor Verantwortung zurück. Aber das ist ja in unserer Gesellschaft eher weniger geworden. Zu einem Wort stehen, Verantwortung übernehmen und durchsetzen und jetzt kommt's, auch mal durchhalten. Nicht eine Entscheidung treffen und morgen revidieren oder sie gar nicht erst fallen. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch so in unserer Welt der inneren Sicherheit vielen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern gut daran liegt, Entscheidungen zu treffen, die vorher gut abgestimmt sind mit den Beteiligten, Das spricht für eine Beteiligung, für Personalräte, für Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte. Und dann ist die Entscheidung da und die gehen alle mit. Deswegen nochmal, Michael, ich sage das total gern. Wir saßen mit dem Bundeskanzler und anderen im Kanzleramt zusammen und genau das haben wir praktiziert. Und genau das war erfolgreich. Das ist in der aktuellen Zeit eine Antwort auf das, was alle suchen. Und hier sind wir.
Also vielleicht als letztes Wort, ja. Dass Jochen heute hier ist, zeigt ja, eins, erstens ist er ein kluger, netter Kerl. Zweitens, die GdP ist eine Gewerkschaft der Polizisten im DGB. Und das ist so wichtig, dass das der Fall ist. Das heißt, Politik hin, Politik her, das sind erstmal Kolleginnen und Kollegen, sowie auch andere in Rettungsdiensten und so weiter, die im Moment ja auch gerne Opfer von Gewalt oder von Pöbeleien werden. Also unser Leitbild ist, diese Polizei, die wir haben, natürlich gibt es immer unterschiedliche Jecken, die gibt es aber bei mir. Da gibt es den einen, der ist so, der andere ist so.
Aber bei uns.
Kern, ja, sag ich ja. Im Kern ist das eine Polizei, die mitten in der Gesellschaft steht, die sich auch rechtsstaatlichen Kontrolle unterwirft, die selber natürlich in sich auch nicht nur Leitbilder hat, sondern rechtliche Verpflichtungen hat, die sie zu erfüllen haben. Also all diese Debatten, die da gerne geführt werden, Vergleiche mit, sagen wir mal, Polizei in anderen Teilen der Welt, da gibt es sehr unterschiedliche Dinge, wie wir zu berichten wissen. Das hier ist auch nicht nur unser Land, es ist auch unsere Polizei. Und dass sie eine Aufgabe haben und sie wahrnehmen müssen, das ist klar. Und wir sind froh, dass das so ist und deswegen auch dieses schöne Interview. Vielen Dank dafür.
Ja, herzlichen Dank an euch beide. Herzlichen Dank an dich, Michael. Herzlichen Dank an dich, Jochen, dass du heute hier warst. Und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Kompass. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.